Ja, dann herzlich willkommen zur KUKA-Bilanzpressekonferenz. Ein Jahr ist schnell vergangen, ein aufregendes, interessantes Jahr für uns, über das wir jetzt berichten. Wir, das sind Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG, Peter Mohnen, Vorstand für Finanzen und Controlling und meine Wenigkeit Katrin Schuber-Köppe, Pressesprecherin. Die Herren werden Sie jetzt durch die Ergebnisse des Jahres 2015 führen. Im Anschluss dann gewohnt Zeit für Fragen und dann beenden wir die Veranstaltung mit einem kleinen Mittagssnack draußen vor der Türe, wer noch Zeit und Hunger hat. Ich darf das Wort übergeben an Dr. Till Reuter.
Danke, Katrin. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich möchte Sie herzlich zur Bilanzpressekonferenz einladen. Das Geschäftsjahr 2015, aber erlauben Sie mir kurz zu reflektieren. Heute Morgen die Ereignisse in Brüssel sind wieder erschütternd, glaube ich. Und wir müssen auch da, natürlich sind wir heute fokussiert auf die Bilanzpressekonferenz, aber sowas schon erschütternd und müssen natürlich schon auch beobachten, was das für uns bedeutet und hier letztlich auch kurz innehalten. Aber zurück zu 2015 und zu KUKA. Meine Aufgabe ist hier heute Ihnen die Highlights zu zeigen fürs abgelaufene Geschäftsjahr und die operativen strategischen Schwerpunkte für dieses Jahr präsentieren. Danach wird mein Kollege Peter Mohn, dessen Namen ich auch herzlich begrüße, die Finanzergebnisse 2015 und das abgelaufene Quartal näher erläutern. Das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte von KUKA. Wirtschaftlich gesehen war 2015 das beste Jahr in unserer Unternehmensgeschichte und es ist uns gelungen, weiter profitabel zu wachsen und neue Rekordwerte zu erzielen. Der Auftragseingang erreichte einen Wert von 2,8 Milliarden Euro bei einem Wachstum von 27% bzw. 3% ohne Swisslog, also mit Swisslog 27%. Der Umsatz konnte noch weiter gesteigert werden, noch eine höhere Steigerung, und verbessert sich um 42% auf 3 Milliarden Euro. Ohne Swisslog wäre das Wachstum bei 12% gelegen. Hervorzuheben ist, dass das Wachstum nicht zulasten der Profitabilität ging, sondern die EBIT-Marge vor Kaufpreisallokation, die Abschreibung auf den Firmenwert von Swisslog, mit 6,6% nahezu das Vorjahresniveau von 6,8% erreichte. Ohne Swisslog wäre die Verbesserung noch deutlicher gewesen, da Robotics und Systems neue Spitzenwerte erreichten. Die Konzernmarge würde entsprechend liegen bei 7,7%. Durch den Rückenwind der operativen Performance ist uns gelungen, auch das Nachsteuerergebnis auf 86 Millionen bzw. 2,39 Euro pro Aktie zu steigern. Auch der operative Cashflow, also die Auszahlung, also vor Auszahlung für Akquisitionen, konnte ebenfalls von der guten Geschäftsentwicklung profitieren. In 2015 lag der operative Cashflow bei 96 Millionen Euro und damit über dem Vorjahreswert von 90 Millionen Euro. Im Rahmen der Hauptversammlung wollen wir einen Vorschlag machen für die Dividende von 50 Cent pro Aktie. Ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr von 40 Cent. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich betonen, Dividendenzahlungen sind uns wichtig, der KUKA wichtig, aber gleichzeitig, wie auch in den vergangenen Jahren, ist unser primäres Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Das bedeutet für uns, weiter in Forschung und Entwicklung investieren und weiter in den Ausbau unserer Marktposition zu investieren. Wie die Zahlen bestätigen, haben wir Wort gehalten und unsere Guidance für 2015 für Umsatz und EBIT voll erfüllt. Die operativen Schwerpunkte, und ich glaube, neben den finanziellen Schwerpunkten, die operativen Schwerpunkte sind für uns natürlich als Firma sehr, sehr wichtig. Wir haben weiter daran gearbeitet, unsere technologische Position im Bereich 4.0 auszubauen. Wir sehen es hier ganz klar, dass wir eine Spitzenposition bei 4.0 einnehmen wollen und da auf einem guten Weg sind. Wir haben weiter expandiert und investiert in den Bereich General Industry. Sie kennen den Bereich Automotive, den Bereich die Allgemeinindustrie. Wir nennen das General Industry. Und wir haben unser globales Wachstum weiter forciert. Mit auf den Auftritt auf der Hannover Messe 2015 haben wir unser Engagement und Know-how im Bereich 4.0 deutlich forciert. Wir haben außerdem unser globales Industrie 4.0 Team verstärkt und arbeiten eng mit Kunden und Marktteilnehmern zusammen, um die Digitalisierung der Produktionsprozesse zu gestalten. Wir sind im abgelaufenen Jahr in dem Bereich GI, General Industry, stark gewachsen, was unter anderem aufgrund der guten Integration von Swisslog liegt. Und wir konnten viele gute gemeinsame Aufträge zwischen Swisslog und KUKA gewinnen. Bei Robotics ist das Segment General Industry in jedem Quartal zweistellig gewachsen. Sie kennen unsere Strategie im Bereich GI weiter zu wachsen. Ich will es wiederholen, in Robotik im Bereich GI in jedem Quartal um mehr als 10% gewachsen. Durch dieses Wachstum im Bereich GI können wir natürlich auf der einen Seite profitabler werden, aber auch weniger zyklisch von der Automobilindustrie, die unsere wichtigste Industrie ist, weiter wachsen. Manche Erfolge sind in Zahlen, andere Erfolge, die zeigen eher Zusammenarbeit mit den Kunden, zeigen die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und das Potenzial unserer Mitarbeiter und dass unsere Kunden unsere Zusammenarbeit schätzen, möchte ich hier auch hervorheben. Natürlich wichtige Awards für uns. Wir haben den Daimler Supply Award bekommen, jetzt im Februar 2016 für 15. Wir haben den Ford Excellence Award bekommen. Und diese Auszeichnungen sind ganz klar Teamleistungen und Engagement unserer Mitarbeiter. Und den Mitarbeitern gehört hier ein ganz gehöriger Dank, weil solche Preise bekommt man nur, wenn man gemeinsam als Team Arbeit und Spitzenleistung bringt. Auch der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft. Also es war ein Jahr, der operativ und finanziell wirklich hier Spitzenleistung vorgebracht wurden von dem KUKA-Team. Zurück zu den finanziellen Themen. Und als wir 2009 begonnen haben, waren wir sehr stark auf Deutschland fokussiert, sehr stark auf Automotive. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie wir uns weiterentwickelt haben und wie wir auch weiter wachsen möchten, wenn ich zum Ausblick komme. In den vergangenen Jahren konnten wir den Umsatzanteil in den wachstumsstarken Märkten außerhalb Europas deutlich steigern. In 2015 haben wir es erstmals geschafft, rund 50% unserer Umsätze außerhalb Europas zu erzielen. Ein wichtiger Markt China. Die Nachfrage nach roboterbasierter Automation in China war auch im abgelaufenen Jahr überdurchschnittlich. Mit einem Umsatzwachstum um rund 40% auf nunmehr deutlich über 400 Millionen war China oder ist China einer der Wachstumstreiber für uns in 2015 und wird es auch in 2016 sein. Auch in Zukunft wollen wir weiter im Land investieren, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Wir haben bereits begonnen, unser erstes Werk in Shanghai umzubauen und anzupassen, um noch flexibler vor Ort reagieren zu können und unseren Output zu steigern. In Shanghai wird unser Hubstandort, das heißt, wir werden mehr in Shanghai bündeln, indem wir in den kommenden Jahren einige Synergien erwarten. Und ich kann Ihnen auch schon verraten, dass wir in den nächsten Jahren auch einen zweiten Standort in China planen, um dem Markt gerecht zu werden. China wird auch ein wichtiger Treiber sein für unser Wachstum in den nächsten Jahren. Und in unserer Guidance für 2020 haben wir für China einen Umsatz von mindestens 1 Milliarde vorgesehen. In Nordamerika, dem zweiten großen Wachstumsmarkt, den wir hier auf dem Chart sehen, konnten wir von der Ausweitung der Produktionskapazitäten, aber auch von einer Modernisierungswelle bestehender Werke profitieren. Automation ist hier Teil der Lösung, um steigende Löhne in den USA abfedern zu können. Andererseits profitieren wir von der Rückverlagerung von Produktionsstätten, sogenannte Reshoring, aus den Billiglohnländern in die USA zurück und die sich gerade aufgrund der Energiekosten hier weitere Vorteile verschafft haben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen rund 50% des Umsatzwachstums aus der Region Nordamerika. Aktuell sehen wir, dass die gute Entwicklung in Nordamerika weiter anhält. Operative Fokus, Ausblick 2016. Wir erwarten, dass auch 2016 ein sehr dynamisches Jahr für die roboterbasierte Automatisierung werden wird oder schon ist. Entsprechend wird auch KUKA von dieser Marktentwicklung profitieren. Wichtige Termine in diesem Zusammenhang sind die Hannover Messe Ende April, die Automatiker-Robotermesse Ende Juni. Auf diesen Messen planen wir und werden wir neue Produkte und interessante Weiterentwicklungen rund um das Thema Roboter, General Industry, Benutzerfreundlichkeit, sogenannte User Interface und die Vernetzung in der Automatisierung vorstellen, die unsere führende Position bei Technik und Innovation unterstreichen wird. Ein Schwerpunkt dabei natürlich das Thema 4.0. KUKA nimmt als Automatisierungsunternehmen eine zentrale Rolle bei der praktischen Umsetzung von Industrie 4.0 ein. Es geht um die Interoperabilität von Systemen. Es geht um die Schaffung von Ökosystemen. Und die Ökosysteme sind eine Stärke von KUKA. KUKA hat es in der Vergangenheit geschafft, Hardware, Software und IT zu vereinbaren. Und sie kommen, der Kunde bekommt aus einer Hand dieses Know-how gepaart mit dem umfassenden Domain-Know-how, also das Verständnis von Prozessen, das Verständnis von Klebe-, Schweiß-, Handling-Prozessen, das bei uns in den letzten 50 Jahren letztlich entwickelt worden. Dieses Know-how, die Verbindung von Software, Hardware, IT und dem Prozess-Know-how, stellt für uns und unsere Kunden einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar, weil Produktionsabläufe durch die Vernetzung besser aufeinander abgestimmt werden und können, was gleichzeitig die Produktion flexibler und effizienter macht. Also 4.0 wird die Produktion flexibler machen, 4.0 wird die Produktion effizienter machen und genau dafür werden wir uns aufstellen. Wichtig für uns dabei, der Roboter dient als Bindeglied. Der Roboter ist Bindeglied zwischen IT und Produktion und der Roboter ist Bindeglied zwischen Mensch und Technik. Und ich glaube, hier sieht man die Stellung von KUKA und die Möglichkeiten für die KUKA. Das Thema Bindeglied heißt, wir connecten die Welten, wir connecten IT und Produktion, Software und Shopfloor, aber genauso wichtig, wir connecten Mensch und Technik, weil der Roboter in Zukunft, wir haben den Roboter vor Jahren aus dem Käfig entlassen. Der Roboter arbeitet Hand in Hand mit dem Menschen und hier sehen wir die Riesenchancen auch für uns weiter, Mensch und Technik zu verbinden. Wir aus diesem Grund werden wir weiter stark investieren. Das Thema 4.0 bedeutet auch Investition. 2016 wird ein Jahr sein, in dem wir in unsere Zukunft investieren werden. Investitionen in Technik, in Qualität, in Effizienz und Innovation sind für uns langfristig der entscheidende Weg, um unsere Wettbewerbsposition zu stärken und unser profitables Wachstum zu sichern. Der Fokus unserer Investitionen, die im Vergleich zum Vorjahr bis zu 20 Millionen höher liegen werden, liegt auf folgenden Themen. Weltweiter weiterer Ausbau unserer F&E-Aktivitäten. Neben Augsburg konzentrieren wir uns darauf, unsere Standorte in Austin, Texas. Wir haben im letzten Jahr einen Standort in Austin aufgebaut. Wir haben dort mehr als 10 Menschen heute schon, die den Bereich Data Analytics, Big Data uns unterstützen. Und wir werden auch gleichzeitig unseren Standort in Budapest, wo wir heute schon 50 Menschen haben, 50 Entwickler, auch weiter ausbauen. Und hier gerade werden wir den Fokus in Ungarn auf Softwareaktivitäten legen rund um Big Data. Und in Ungarn werden wir bestimmte Funktionen, bestimmte Applikationspakete entwickeln lassen. Weiter sehen wir gute Chancen in Kooperationen. Wir wollen weitere Möglichkeiten nutzen, das haben wir bereits in den letzten Jahren getan, in Startups zu investieren und durch diese Startups von neuen Trends zu profitieren. Gleichzeitig mit Startups kann ich das Finanzrisiko minimieren, weil ich mich beteilige und später entscheiden kann, ob ich die Firma komplett kaufe oder wie ich mit der Firma zusammenarbeite. Hier wollen wir Sparringspartner für junge Unternehmen sein. Ich habe in der Vergangenheit mal das Thema Robo Valley angesprochen. Das heißt, KUKA unterstützt junge Firmen, kleine Firmen auch rund um Augsburg und kann damit Sparringspartner sein und kann gleichzeitig aber auch lernen von der Geschwindigkeit von kleinen Firmen. Wir bringen jetzt zwei Sachen zusammen. Innovationsgeist von kleinen Firmen, langjährige Erfahrung, Kundenbeziehungen von der KUKA, unser globaler Vertriebs- und Service-Netz und Leistung. Und hier wollen wir es schaffen, dass wir neben unserer Entwicklung und der Stärke unserer Entwicklung auch die Möglichkeit nutzen, mit Startups enger zusammenzuarbeiten. Hier werden wir auf der HMI bereits erste Themen zeigen. Also das ist kein Thema, was für uns ganz neu ist. Wir haben das schon in 14, 15 gemacht, aber das gilt es zu verstärken, auch gerade im Bereich Big Data. Neue Produkte und Service werden wir investieren. Wir arbeiten natürlich nicht nur an Themen, die wir dieses Jahr und nächstes Jahr auf den Markt bringen, sondern vielmehr investieren wir auch in wichtige Themen, die längerfristig Markttrends sind und auf die Sicht von 3 bis 7 Jahre uns Erfolg versprechen. Diese Strategie hat sich bei uns bewährt und wir haben einige Themen, um unsere Innovationskraft auch nachhaltig zu stärken und natürlich auch einige Themen, um die richtigen Talente zu bekommen, weil KUKA ist ein interessanter Arbeitgeber für junge, technikbegeisterte Entwickler und Softwareentwickler. Kommen wir zu den Kundensegmenten und die Erwartungen für 2016. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 erzielten wir erstmals, auch unterstützt durch die Erstkonsolidierung von Swisslog, einen ausgeglichenen Umsatzmix zwischen GI und Automotive. Das heißt, wir haben nahezu 50-50% in beiden Bereichen. Für 2016 erwarten wir weiterhin ein sehr dynamisches Umfeld im Bereich GI. Aus diesem Grund erwarten wir für den Bereich Channel Industry ein Umsatzwachstum von 5-10% in diesem Bereich. Unterstützung für die Entwicklung von 5-10% sehen wir ganz klar aufgrund der Wachstumsprognosen des IFR, International Federation of Robotics, und der relativ niedrigen Roboterpenetration im Bereich Channel Industry. Märkte wie China unterstützen auch ganz klar hier, dass wir mindestens 5-10% wachsen wollen. Im Bereich Automotive erwartet der Konsensus, also die Meinung, die allgemeine Meinung für Investitionen unserer größten Kunden, weiter steigende Ausgaben. Entsprechend gehen wir ebenfalls davon aus, dass wir unsere Umsätze in diesem Segment bis zu 5% steigern könnten, sind aber hier konservativ unterwegs. Also wie Sie sehen, die GI-Strategie langfristig, der Bereich GI wird stärker wachsen. Wir wollen nach wie vor Nummer 1 im Automotive sein, aber sehen, dass das zukünftige Wachstumspotenzial größtenteils aus dem Bereich GI kommt. Kommen wir zum Ausblick. Wir haben langfristige Aufträge in der Systems, wir haben langfristige Aufträge im Bereich Syslog, wir haben 3-4 Monate Sicht in der Robotik, also haben allgemein eigentlich eine gute Visibilität für das Geschäftsjahr 2016. Der Auftragsbestand ist 1,6 Milliarden und die Aussichten bzw. die Rücksprache mit unseren Kunden zeigen auch, dass die Nachfrageentwicklung auf einem hohen Niveau stabil bis leicht steigend ist. Aufgrund der heutigen Situation und unserer Erwartung sehen wir eine stabile Entwicklung in Europa. Also Europa wird sich auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr bewegen. In USA und China gehen wir davon aus, dass wir weiteres Wachstum sehen, wobei sich Asien hier stärker entwickeln wird und hier viel aus China kommen wird. Wir erwarten auch, dass die Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr 2016 stärker verlaufen wird als im ersten Halbjahr. Und beim Umsatz gilt es auch zu berücksichtigen, dass wir letztes Jahr zwei Geschäftsbereiche verkauft haben, und zwar die HLS und den Werkzeugbau, die im letzten Jahr, im ersten Halbjahr mit 50 Millionen beigesteuert haben. Also das heißt, hier haben wir verschiedene Effekte, die auch aus der Endkonsolidierung stammen. In der Robotics, auf der EBIT-Margenseite, erwarten wir, dass die EBIT-Marge in dem Bereich Robotik mindestens bei 10% liegen soll. Hier insbesondere wirken sich steigende Ausgaben für F&E und den Ausbau der General Industry und der Investitionen in China aus. Andererseits wird Robotics aber auch davon profitieren, von höheren Umsätzen und einem höheren Umsatzanteil des Bereiches General Industry. Im Bereich System rechnen wir mit einer EBIT-Marge von mindestens 6%. Wir rechnen mit weiterhin positiven Impulsen aus der Region Nordamerika, wo wir ein gutes Gefühl für 16, auch für den Beginn von 17 haben. In Europa sehen wir, dass seit der Jahreswende das Nachfragevolumen wieder gestiegen ist. Jedoch haben sich die Preise sind hier nach wie vor eine große Herausforderung. Auch in diesem Jahr werden wir weiterhin unsere IT-Prozesse und unser globales IT-Backbone stärken, was sich positiv auf die Profitabilität von Systems in den kommenden Jahren auswirken wird. Deswegen dieses Jahr Systems mindestens 6%. Für Swisslog, die wir 2014 erworben haben und die wir 2015 erstmalig 100% konsolidieren konnten, wollen wir ganz klar weiter wachsen. Wir gehen aus, dass die Entwicklung im zweiten Halbjahr wesentlich dynamischer sein wird als im ersten Halbjahr, bedingt durch die Markteinführung neuer Produkte und das Timing bei der Vergabe von größeren Aufträgen in diesem Jahr. Margenseite gehen wir davon aus, dass Swisslog vor Kaufpreisallokation eine EBIT-Marge von rund 3% erreicht. Und es ist uns wichtig, dass wir in diesem Geschäftsbereich weiterhin in die Entwicklung von Produkten investieren, um hier letztlich dann langfristig, mittelfristig erfolgreich zu sein. Wir arbeiten an der Entwicklung neuer Produkte und der Marktpräsenz, um insbesondere vom starken Wachstum im Bereich Automatisierung in der Logistik und im Bereich E-Commerce zu profitieren, einer von den großen Wachstumsbereichen für die KUKA. Entsprechend der Chancen in der Swisslog für die nächsten Jahre sind wir bereit, unsere Integrations- und Effizienzerfolge auch teilweise in die Entwicklung zu investieren und hier für die Zukunft zu investieren. Insgesamt erwarten wir für 2016 auf Konzernebene einen Umsatz von über 3 Milliarden Euro. Unter dieser Prämisse sollte ein EBIT-Marge von über 5,5% aufgrund der Investitionen in die Zukunft möglich sein, vor Kaufpreisallokation Swisslog. Wir sind sehr zuversichtlich, diese operativen Ergebnisse zu erreichen. Und der Abschreibungsbedarf, den wir letztes Jahr hatten, in der Höhe von knapp 60 Millionen, um 60 Millionen, den Peter Mohn noch ausführen kann, aus 2015 bezüglich der Kaufpreisallokation Swisslog, wird in diesem Jahr deutlich zurückgehen und rund 10 Millionen Euro betragen. Das heißt, wir haben den Großteil der Kaufpreisallokation in 2015 verarbeitet. Vielen Dank soweit. Ich möchte nur meinen Kollegen Peter Mohn weitergeben. Und Peter Mohn wird Ihnen die Finanzkennzahlen für das abgelaufene Jahr 2015 und das letzte Quartal präsentieren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Till. Auch ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Bilanzpressekonferenz und werde im Folgenden zunächst auf die Highlights des Konzernabschlusses eingehen und dann in die drei Bereiche Robotics, Systems und auch Swisslog etwas detaillierter, das jeweils für 2015 und auch für das letzte Quartal des letzten Jahres. Wir sind jetzt bei Chart Nummer 9 beim Auftragseingang. Insgesamt verzeichnete KUKA einen Auftragseingang von 2,8 Milliarden Euro. Damit erzielten wir sowohl mit als auch ohne die Swisslog einen neuen Rekordwert auf Jahresbasis. Der generell positive Trend war auch zum Jahresende 2015 intakt, was man an der Entwicklung im vierten Quartal erkennen kann. Die Auftragseingänge auf Konzernebene konnten sich im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 45% auf 704 Millionen Euro verbessern. Ohne die Berücksichtigung von Swisslog lag das Wachstum bei 5,3%, was verglichen zu vielen anderen Maschinenbauunternehmen in Europa den positiven Trend in der roboterbasierten Automation weiter unter Beweis stellt. Dann kommen wir zum Umsatz. Wie schon beim Auftragseingang zu verzeichnen war, so ist auch beim Umsatz ein deutliches Wachstum zu erkennen. Der Umsatz von KUKA lag im abgelaufenen Gesamtjahr bei 2,97 Milliarden Euro und ohne Berücksichtigung von Swisslog bei 2,35 Milliarden Euro, was nach 2,1 Milliarden in 2014 ein deutlicher zweistelliger Anstieg war. Somit erzielten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl mit als auch ohne Swisslog ebenfalls einen neuen Spitzenwert. Der Treiber für diese Entwicklung liegt in der guten Entwicklung der Auftragseingänge im letzten, aber auch im Jahr davor durch unsere Langfristaufträge im Projektgeschäft. Der Umsatz profitierte sowohl von der guten Entwicklung in der General Industry als auch im Bereich Automotive. Im abgelaufenen Quartal verzeichneten wir einen Umsatz von 766,5 Millionen Euro, der mit Swisslog 30% und ohne Swisslog rund 5% über dem Vorjahr lag. Die Entwicklung der EBIT-Marge und damit der Profitabilität liegt mir als CFO natürlich besonders am Herzen. Die positive Entwicklung in 2015 verlief dabei wie erwartet sehr gut. Wir haben Wort gehalten und unsere Ziele erreicht und übertroffen. Bei Robotik und Systems profitierten wir vom Umsatzwachstum und von unseren Anstrengungen im Effizienzprogramm, das wir Operational Excellence nennen. Beides hat sich bezahlt gemacht. Die EBIT-Marge in beiden Geschäftsbereichen stieg auf Jahresbasis. Bei Swisslog sehen wir im zweiten Halbjahr 2015, also nach dem erfolgreichen Squeeze-Out der Minderaktionäre, eine Verbesserung der operativen Marge, was vor allem auf die erfolgreiche Umsetzung unseres Effizienz-, aber auch des Integrationsprogrammes zurückzuführen ist. Mit den eingeleiteten und auch den noch anstehenden Effizienzthemen sowie mit dem zukünftig erwarteten Umsatzwachstum bei Swisslog sind wir daher überzeugt, bis 2020 unsere Zielmarge von 7-8% bei Swisslog erreichen zu können. Das EBITDA konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich zulegen. Mit einem Wachstum von 40% erreichten wir einen neuen Rekordwert von rund 260 Millionen Euro. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 7,8%. Die positiven Einflüsse auf das Ergebnis in den Bereichen waren bei Systems zum einen das Umsatzwachstum und auch das gute Preisniveau im Auftragsbestand und zum anderen die Verbesserungen im Prozessmanagement, speziell bei länger laufenden Aufträgen. In der Robotik sind es vor allen Dingen drei Gründe. Das Umsatzwachstum generell, der Umsatz ist um 9% gestiegen im Vorjahresvergleich. Dann die Steigerung des Umsatzanteils in der General Industry und auch im Service von 59% auf 63%. Und natürlich Skaleneffekte in China. Wir haben dort die Produktion deutlich hochgefahren in 2015. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von 68 Millionen auf 86 Millionen. Wesentliche Ursache hierfür ist das deutlich verbesserte Finanzergebnis, das sich im Jahresvergleich um rund 18 Millionen verbessert hat, nachdem im abgelaufenen Jahr keine Kosten für den High-Yield-Bond mehr angefallen sind. Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich ebenfalls und stieg von 1,99 Euro auf 2,39 Euro. Die Investitionen lagen in 2015 bei rund 107 Millionen Euro nach 94 Millionen Euro in 2014. Dies entspricht einer Investitionsquote von 3,6% im Verhältnis zum Umsatz. Der Anstieg um 14% war damit deutlich unterproportional verglichen mit der Umsatzsteigerung von 42%, obwohl im letzten Jahr unser Neubau des Entwicklungs- und Technologiezentrums erst zum Jahresende fertiggestellt wurde und ein großer Teil der Investitionen dargestellt hat. Wenn man die erstmalig konsolidierten Investitionen von Swisslog in Höhe von 22 Millionen nicht berücksichtigt, so wären die Investitionen für die alte KUKA sogar rückläufig gewesen. Das werden wir aber, wie Till Reuter schon erwähnte, dieses Jahr weiter hochfahren, die Investitionen. Die Aktivierungen von F&E lagen bei 19 Millionen und in 2014 waren es 7 Millionen Euro. Der Mitarbeiterstamm stieg um rund 1,6% auf 12.102 Mitarbeiter, von 12.102 auf 12.300 Mitarbeiter. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Mitarbeiter von Swisslog schon im Jahresende 2014 in der Stichtagszahl enthalten waren. Rund 840 Mitarbeiter haben uns zur Jahresmitte mit dem Verkauf der HLS-Gruppe und dem Werkzeugbau verlassen. Dementsprechend haben wir in 2015 einen Nettoaufbau des Mitarbeiterstammes von rund 1060 Mitarbeitern gehabt, die zu knapp 60% auf die Robotics entfielen und dort vor allem auf die Bereiche General Industry und auch den Service sowie die F&E. Bei Systems erhöhte sich die Belegschaft unter anderem in den Segmenten Anlagenbau und auch im Aerospace-Bereich. Aus regionaler Sicht ist der Mitarbeiteraufbau in China besonders erwähnenswert. Hier stieg die Belegschaft fast im gleichen Umfang wie der Umsatz, also um rund 50% auf mittlerweile 1.100 Mitarbeiter, die KUKA in China beschäftigt. Der Free Cashflow hat sich in 2015 deutlich verbessert. Er stieg von minus 172 Millionen Euro in 2014 auf plus 96 Millionen Euro im letzten Jahr. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass ohne die Auszahlungen für die Akquisition von Swisslog vor allen Dingen der operative Cashflow im Vorjahr bei rund 90 Millionen Euro gelegen hätte. Also ein Anstieg von 90 Millionen auf 96 Millionen Free Cashflow, wenn man vergleichbare Zahlen miteinander berücksichtigt. Unterstützt wurde die Verbesserung des Free Cashflow unter anderem durch unser erfolgreiches Working Capital Management, wie zum Beispiel den Free Cashflow fest im Bonussystem der Führungskräfte zu verankern und auch bei Effizienzthemen speziell auf die Cashflow-Generierung den Fokus zu legen. Die Steigerung der Eigenkapitalquote auf über 30% war eins unserer wesentlichen finanzwirtschaftlichen Ziele, die sich KUKA in der Finanzkrise 2009 gesetzt hat. Zum Jahresende 2015 haben wir auch diesen wichtigen Wert erreicht und eine Eigenkapitalquote von 30,8% erzielt. Durch die Ablösung unserer Wandelanleihe, die in diesem Monat abgeschlossen sein wird, können wir die Eigenkapitalbasis darüber hinaus noch weiter steigern. Um Ihnen da eine Indikation zu geben, wäre die Wandelanleihe bereits zum Jahresende 2015 vollständig abgelöst worden, so hätte die Eigenkapitalquote knapp 33% betragen. Also können wir Ende des ersten Quartals von einem Wert um die 33% ausgehen bei der Eigenkapitalquote. Gleichzeitig haben wir in 2015 aber auch eine bessere Grundlage geschaffen, um unsere Finanzierung langfristig und möglichst kostengünstig aufzustellen. Im zweiten Halbjahr 2015 haben wir einen Schuldschein über 250 Millionen Euro begeben, der eine durchschnittliche Laufzeit von 6 Jahren hat. Die durchschnittliche Zinsbelastung lag bei 1,3% per annum. Das ist ein Wert, der uns vor einigen Jahren noch keiner zugetraut hätte. Ich möchte nun kurz auf die 3 Geschäftsbereiche Robotics Systems und Swisslog näher eingehen. Die Robotik hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr positiv entwickelt. Alle 3 wesentlichen Kennzahlen, also der Auftragseingang, der Umsatz und auch die EBIT-Marge, haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Im 4. Quartal 2015 ergab sich ein Anstieg beim Auftragseingang um knapp 16%. Der von allen 3 Bereichen, also dem Automotive-Bereich, der General Industry und unserem Service-Geschäft getragen wurde. Der Umsatz von Robotics entwickelte sich ebenfalls positiv und erreichte erstmalig ein Niveau von über 900 Millionen Euro in einem Geschäftsjahr. Insgesamt verbesserte sich der Umsatz um plus 9% auf 910 Millionen Euro. Im abgelaufenen Quartal war das Umsatzwachstum bei Robotics mit 17% sehr stark. Beflügelt wurde es auch durch den Anstieg bei den Abrechnungen im Segment Automotive. Auch im laufenden Geschäftsjahr gehen wir davon aus, dass der Umsatz von Robotik sich weiter erhöht, wenn auch nur mit einem einstelligen Prozentsatz, aber mit einem hohen einstelligen Prozentsatz. Bei der EBIT-Marge verzeichnete Robotics einen leichten Anstieg von 10,7% auf 11%. Der Wert für 2015 stellt einen Spitzenwert für Robotik dar. Den hatten wir vorher noch nie. Fürs Gesamtjahr hat man den noch nie erreicht. Trotz der deutlich gestiegenen Ausgaben für F&E, auf Robotics entfällt ungefähr die Hälfte des Anstiegs in der Forschung und Entwicklung. Und zwar sind das 27 Millionen, konnte Robotik von Skaleneffekten durch den höheren Roboterabsatz. Wir haben über 21.000 Roboter verkauft letztes Jahr. Und den Zuwachs beim Umsatzanteil in der General Industry und beim Service profitieren. Kommen wir zu Systems. Für Systems stand das Jahr 2015 ganz im Zeichen des profitablen Wachstums. Verglichen mit den meisten unserer Wettbewerber zeichnet sich Systems bei KUKA dadurch aus, dass wir unseren Kunden weltweit einen gleichen Standard und gleiche Qualität liefern können. Gerade das ist bei den global tätigen und expandierenden Automobilkunden ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Systems konnte in 2015 den Auftragseingang auf hohem Niveau mit 1,43 Milliarden stabil halten. Der Umsatz legte hingegen um 15% zu. Hierin zeigt sich die hohe Differenz zwischen dem Auftragsgewinn und der Umsatzgenerierung, die teilweise bei über einem Jahr liegen kann. Die EBIT-Marge von Systems erreicht einen Wert von 7,8% nach 6,2% im Vorjahr. Zur Verbesserung trugen auch Buchgewinne von knapp 13 Millionen Euro, die sich aus dem Verkauf von HLS und dem Werkzeugbau ergaben, bei. Bereinigt man diese 13 Millionen, ergibt sich eine Marge von 6,9% als EBIT-Marge bei Systems. Gründe für die operative Verbesserung der Profitabilität sind auf der einen Seite die gute Nachfrage und Preisqualität, speziell in Nordamerika. Hierbei profitieren wir nicht nur von der starken Marktposition, sondern auch von der hohen Nachfrage unserer Automobilkunden in den USA. Andererseits verläuft die Umsetzung unserer Effizienzmaßnahmen sehr gut. Gerade bei der Verbesserung des Prozessmanagements, also zum Beispiel dem Controlling der Projekte und der Begleitung der Auftragsabwicklung als Teil unseres Operational Excellence Programms, haben wir positive Effekte erreichen können. Der Fokus von Swisslog lag im letzten Jahr ganz klar auf den Themen Integration, Effizienzsteigerung und auch die Grundlagen zu schaffen für die Stärkung der Produkt- und Innovationsbasis. Bei der Integration von Swisslog sind wir bereits weit vorangekommen. Das neue Führungsteam ist fest installiert und setzt die beschlossenen Maßnahmen um. Operative Bereiche von Swisslog und KUKA, wie zum Beispiel das Produktmanagement, F&E und Finanzen, arbeiten eng zusammen. Erste gemeinsame Produkte sind auf den Weg gebracht oder werden weiterentwickelt. Wir besuchen zusammen Kunden und konnten erste gemeinsame Aufträge gewinnen, zum Beispiel das Projekt bei Almarai mit einem Volumen von über 40 Millionen im letzten Quartal. Deshalb sind wir überzeugt, dass wir künftig noch mehr Cross-Selling-Potenziale zwischen Logistik auf der einen Seite und unseren Automatisierungslösungen heben können. Diese Fortschritte sind entscheidend für die Motivation der Mitarbeiter, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und einen neuen gemeinsamen Teamgeist zu formen. Auch beim zweiten Fokusthema, der Effizienzsteigerung, konnten wir bereits viele Maßnahmen umsetzen. Wir haben das Projekt Matterhorn mit über 200 Einzelthemen initiiert. Das läuft sehr gut, was man auch an der operativen EBIT-Marge vor allen Dingen im zweiten Halbjahr bei Swisslog sehen kann. Das erste Halbjahr hatte eine EBIT-Marge von 2,8% bei der Swisslog und lag damit schon über den Vorjahreswerten, die Swisslog erreichen konnte. Und im zweiten Halbjahr lagen wir bei 3,8% EBIT-Marge und haben also die Schallmauer von 3%, die für Swisslog immer ein wichtiges Ziel war, damit nach oben deutlich überschritten. Beim dritten Thema, Stärkung der Produkt- und Innovationsbasis, sind wir vorangekommen. Jedoch zeigt sich hier auch das noch nicht vollumfänglich in den Finanzkennzahlen. Erst mit dem Squeeze-Out im dritten Quartal konnten wir alle Maßnahmen beginnen. Entsprechend erwarten wir unter Berücksichtigung des relativ langen Zeitraums zwischen Erstkontakt und Auftragsgewinn bei einem Logistikauftrag, dass sich die Auftragssituation von Swisslog Mitte 2016 spürbar verbessern wird. Zwischen Erstkontakt und Auftragsgewinnung liegt fast ein Jahr. Das muss man immer bei den Logistikaufträgen mit berücksichtigen. Im Gesamtjahr sollte sich damit für Swisslog auch ein weiteres Wachstum erreichen lassen. Fasst man die Ergebnisse aller Bereiche zusammen, so haben sich bei Robotics Systems und Swisslog in 2015 alle Bereiche positiv entwickelt. Diesen Schwung sehen wir als gute Basis für unsere Erwartung, auch in diesem Jahr wachsen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Reuter und ich freuen uns jetzt auf Ihre Fragen.
Beide, warum? Ach so. Die Schweizer haben Hang zu den ganzen Bergen, die haben Matterhorn, die haben dann Ararat, die haben wirklich die ganzen Berge.
Also der Kollege hat schon das nächste Projekt und den am Eiger Nordwand vorgeschlagen.
Merken wir uns.
Deswegen haben sie ja drüben, genau. Ja.
Ja, dann werden wir gleich bei den Fragen. Keine Fragen.
Herr Vogler macht den Anfang.
Ja, Sie haben vor einem Jahr einen Fünfjahresplan vorgestellt mit sehr ehrgeizigen Zielen. Jetzt haben Sie natürlich im vergangenen Jahr schon einen riesigen Umsatzsprung durch Swisslog gemacht, sind jetzt bei 3 Milliarden und sagen jetzt vorsichtig mehr als 3 Milliarden. Das klingt so ein bisschen nach Verschnaufpause für 2016. Kann man das ein bisschen konkretisieren, was sich hinter diesem Ausblick verbirgt? Und meine zweite Frage wäre, in den letzten Wochen haben halt die Aktienkäufe von Midea sehr für Schlagzeilen gesorgt. Wie sieht der Vorstand das, was dort spekuliert wurde, Übernahmekampf etc.?
Vielleicht erstmal zu dem ersten Fragenblock, letztlich Wachstum, wie geht es 2016 weiter und dann auch die letztlich unsere Guidance oder unser Ziel 2020 von 4 bis 4,5 Milliarden und 7,5% EBIT. 2016 werden in 2016 viel in Produkte investieren. Sie werden auf der Hannover Messe viele Neuerungen sehen. Ich werde Ihnen heute nicht zu viel verraten, weil ich hoffe, Sie auch nach Hannover kommen werden. Also werden dort zeigen, dass wir in 2015, aber auch in 2016 das Thema 4.0 weiter investieren und hier ein ganz großer Schwerpunkt liegt. Deswegen ist die Marge natürlich vom letzten 6,5 jetzt in Richtung 5,5, weil dieser 1-Prozentpunkt ist, das sind Sachen, die wir ganz klar investieren in F&E, aber auch in die weitere Expansion in die Regionen. Im 2016, wenn Sie die Zahlen von 2015 nehmen, die Sondereffekte rausnehmen, den Verkauf von HLS und Werkzeugbau, müssen Sie 50 Millionen abziehen von quasi vom ersten Halbjahr, die drin sind. Wenn Sie die rausnehmen und dann entsprechend gucken, dass wir über 3 Milliarden wachsen wollen, ist, glaube ich, das Wachstumsziel auf jeden Fall im Rahmen des 2020er Plans. Generell sehen wir für das 2020er ungefähr Wachstumsrate in der Robotik von um die 10%, also hoch einstellig, in der Systems niedriger einstellig, in der Industries Teil von der Systems höher einstellig und der Swisslog auch was hoch einstellig. Und mit diesen Wachstumsannahmen, die wir hinterlegt haben mit dem Management, sehen wir unsere Ziele für 2020 voll im Plan. Wir sehen aber, dass natürlich Themen wie China, wenn Sie gucken, China haben wir heute über 400 Millionen. Der ganz klare Ziel ist dort, das zu verdoppeln in den nächsten Jahren, auf 1 Milliarde zu kommen. Wenn Sie gucken, die Entwicklung, ich kann Ihnen das zeigen nochmal mit USA, wo wir ja vor Jahren, gucken Sie die USA, die Entwicklung von 2010 bis heute, in 5 Jahren vervierfacht. Und ich glaube, wir sehen natürlich hier, dass wir, ganz wichtig ist, dass die KUKA in verschiedenen Regionen tätig ist. Europa werden wir stabil, leicht wachsend, wachsen über Innovation. Und in beiden Märkten, Amerika, haben wir schon gezeigt, dass wir umsatzseitig wirklich hier einen großen Hub hinbekommen in 5 Jahren. Und ich glaube, die Zahlen, die Sie in Amerika heute sehen für die letzten 5 Jahre, die werden Sie in China in den nächsten 3 bis 4 Jahren sehen. Und von daher bin ich hier für 2020, der Kollege Peter Monlich, eigentlich voll auf 2020 Kurs. Und ich denke mal, dass die Investitionen 2016 und 2017 in dem Bereich 4.0 werden wir mehr Softwaregeschäft haben und die Marge wird hier sicher, da können wir hoffentlich nochmal irgendwann nachlegen, da sehe ich eigentlich mehr Potenzial. Zweites Thema, Aktionärstruktur. Wir haben 3 Aktionäre, wir haben die Firma Voith als Aktionär, die gemeldet hat, dass sie über 25% hat, also hier eine ganz klare Sperrminorität und damit ein stabiler Partner für die KUKA. Wir haben die Firma, oder Herrn Loh, die Firma Rittal mit über 10%. Und wir haben die Firma Midea, Medi in Chinesisch, die über 10% gemeldet haben. Ich glaube, wir sehen, dass wir hier ein großes Interesse haben, was uns als Vorstand natürlich freut. Aktionäre wollen in die KUKA investieren. Und wir haben heute eine Aktionärstruktur, wo wir auf der einen Seite mittelständig geprägte Unternehmenskultur mit deutschen Aktionären haben, plus die Möglichkeit mit unseren chinesischen Investoren und Aktionären zu gucken, wie kann ich in China weiter wachsen, wie können die uns helfen in China. Also ich glaube, da haben wir eine gute Situation und Spekulationen, daran beteiligen wir uns nicht.
Herr Kronig.
Ja, genau. Also meine Frage schließt sich da auch an zur Aktionärstruktur. Sie haben jetzt so angedeutet, Sie könnten das als Chance nutzen, um Ihr China-Geschäft auch auszubauen. Könnten Sie das etwas konkreter fassen? Was könnten Sie mit dem dritten Großaktionär anstellen in China? Jetzt zum Thema Dividende, leichter Dividendenanstieg, etwas unterproportional unter dem Wachstum des Jahresüberschusses. Warum eigentlich? Dem Unternehmen, wie Sie ja immer wieder betonen, geht es sehr gut. Und warum sind Sie eigentlich so zurückhaltend bei der Ausschüttungsquote? Ich denke mal, die liegt so bei um die 21%. Auf Basis des Vorschlags.
Ich fange mit dem zweiten Thema an und dann komme ich zum ersten Thema. Dividende. Uns sind Dividenden wichtig. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Start. Nur wir haben das Feedback der Aktionäre und dass die Entwicklung der Aktien in den letzten Jahren hat ja gezeigt, dass die Aktionäre auch davon profitiert haben, dass wir sehr stark in Entwicklung investiert haben. Und für uns ist wichtig, ich selbst kam in einer Zeit, wo es der KUKA nicht ganz so gut ging in 2009. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist ja, eine gute Balance zu finden, dass ich investiere in die Zukunft. Und das 4.0-Thema zeigt, dass wir noch mehr investieren wollen. Und die Chancen von 4.0, Digitalisierung in Produktion und Logistik, ist eine Riesenchance. Und die muss die KUKA und die wird und will die KUKA wahrnehmen. Deswegen gibt es eine Balance zwischen Investition und Geldrückgabe an Aktionäre. Und wir glauben, dass die 50 Cent eine Steigerung sind und damit auch eine Wertschätzung darstellen. Gleichzeitig aber uns das Wichtige ist, dass wir genug Firepower und genug Möglichkeiten haben, in unsere Geschäfte zu investieren. Aktionärstruktur. Natürlich, Aktionärstruktur bedeutet erstmal, dass wir mit den Kollegen in Kontakt sind. Die Firma Voith ist im Aktionariat vertreten, im Aufsichtsrat. Herr Loh ist im Aufsichtsrat vertreten. Mit der hat jetzt 10% gemeldet, werden wir auch in Gespräch sicher einsteigen. Aber hier geht's, wie mit allen Aktionären, werden wir hier den Dialog fortsetzen. Und mit der, wenn Sie mit der sich anschauen, ist ein Fabrikant, ein Produzent für weiße Ware. Mit der hat viele Möglichkeiten für den Robotereinsatz, also in den Midea-Werken. Midea hat über 100 Logistikzentren in China, also auch die Möglichkeit für den Einsatz von Lager- und HV-Lösungen. Also wir sehen hier sowohl innerhalb der Midea-Gruppe Möglichkeiten, dass wir unsere Produkte einsetzen. Und es gibt erste Gespräche, auch wie sie uns vor Ort helfen können, über deren Netzwerk, wie wir bestimmte Kunden besser oder einfacher bedienen können.
Herr Stahl von der Augsburg.
Anknüpfend eine Frage, wann wird Midea im Aufsichtsrat vertreten sein oder haben die diesen, wollen die das? Und nochmal nachgefragt nach Projekten, gibt es auch gemeinsame Projekte mit Loh und mit Voith? Und wie interpretieren Sie die Intentionen dieser deutschen familienorientierten Shareholder?
Ich versuche darauf einzugehen, wie es mir, ich möchte nicht interpretieren, was Aktionäre vorhaben. Das, glaube ich, Herr Stahler, müssen Sie natürlich die Aktionäre direkt fragen. Ich kann auf die Sachen konkret eingehen, die wir heute haben. Wir haben Geschäftsbeziehungen mit der Firma Voith, wir haben Geschäftsbeziehungen mit der Firma Rittal, die wir auch vor dem Einstieg als Aktionariat hatten. Ich glaube, es ist hier ein ganz normales, tägliches, operatives Geschäft, dass man hier im Bereich Automatisierung zusammenarbeitet. Und wir werden auch mit Midea genauso wie mit anderen Kunden und Aktionären arbeiten. Natürlich immer arm's length, das versteht sich von selbst. Und hier gibt es große Chancen, sicher auch mit Midea zusammenarbeiten. Zu den Intentionen kann ich keine Stellung nehmen. Sie wissen, dass was öffentlich zugänglich ist, sowohl die Firma Loh Rittal, die Swoctem, hat gemeldet, dass sie weiterkaufen möchte. Also Herr Loh ist bei uns im Aufsichtsrat vertreten. Herr Lienhal als Vertreter, als Geschäftsführer von der Voith-Familie ist vertreten. Und Midea hat mit einer Meldung im Februar genauso kundgetan, dass sie einerseits weitere Aktien kaufen, was uns natürlich als Company freut, wenn jemand an der KUKA Interesse hat. Und sie haben auch announced, dass sie entsprechend in dem Board vertreten sein wollen. Das ist die letzte Meldung, die wir haben. Weitere Spekulationen dazu gibt es nicht.
Kann ich dazu Fragen stellen oder hattest du noch?
Nee, ist okay, danke.
Klingt alles ziemlich unlogisch heute. Auf der einen Seite steht bei Ihnen im Geschäftsbericht sogar noch der falsche Aktionärstand von Midea drin.
Was steht drin, der?
Der falsche Stand.
Warum? Das Geschäftsbericht ist doch vom letzten Jahr. Der ist davon, das Crespo 2015.
Ja, gut, aber müssen Sie den nicht aktualisieren?
Ja, aber nicht zum.
Also, jedenfalls steht da 5,4 drin. Ja, was sagen eigentlich bei Analystentreffen oder was sagen Sie eigentlich Investoren oder anderen Investoren als diesen dreien oder den Analysten, was eigentlich im Hintergrund im Aktionariat läuft? Klar, Sie müssen abloggen, weil Sie nicht Aktionär sind, aber trotzdem werden Sie mit dieser Frage konfrontiert. Was sagen Sie denen denn?
Ich kann ja nur das wiederholen, was mir. Wir sind hier, wir haben eine Aufsichtsratsstruktur, da sind Aktionäre vertreten. Herr Stahl hat gerade gefragt, wir erwarten natürlich auch, dass Midea entsprechend vertreten sein möchte. Das ist ja angekündigt worden. Und wir haben noch heute eine Firma Voith, die über 25% eine Sperrminorität hat. Wir haben zwei andere Aktionäre, die beide gesagt haben, dass sie Interesse haben, mit der KUKA strategisch in Dialog einzustellen. Also haben wir eine Situation, wo wir drei Interessenten haben, die letztlich hier den KUKA nach vorne mit begleiten wollen.
Haben Sie denn mal, und das ist ja durchaus im Aufgabenbereich des Vorstandes, mal eruiert, wie sich die Aktienbewegung an der Börse, die Materialbewegung geeignet hat, weil das ist ja alles etwas eigenartig, schwer nachvollziehbar, da werden riesige Pakete aufgebaut. Zwar sind, das werden Sie sicherlich, Herr Mohn, auch mit Ihrer IR-Abteilung mal abgeklärt haben, gehe ich mal zumindest von aus, es sind ja einige kleinere Institutionelle ausgestiegen offensichtlich, weil die unter die Meldungsschwelle gesunken sind. Da ist Material an Herrn Loh gegangen. Ich vermute mal auch, da ist Material an die Midea gegangen. Aber die Aufstockung immerhin 5 Prozentpunkte durch Midea muss ja über den Markt erfolgt sein. Und Sie können ja nicht an diesen doch ziemlich spekulativen Ausschlägen des Aktienkurses interessiert sein, sondern an einer kontinuierlichen, verlässlichen Kursentwicklung. Und das, was da in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, trägt ja nicht unbedingt zur Stabilität und zur Zuverlässigkeit des Aktienkurses bei. Und dazu sind Sie eigentlich verpflichtet, aufzuklären, wie sich das Material an der Börse bewegt. Haben Sie herausgefunden, wo diese Materialien herkommen?
Also wenn Sie die Entwicklung anschauen, Midea hat die erste Meldung und der Geschäftsbericht zeigt ja die Meldung zum 31.12. Von daher gehe ich davon aus, dass das hier dem Standard entspricht. Midea hat im Februar erhöht. Und zwischen dem ersten Announcement von 5%, ich glaube, es war im Oktober, November 2015, und dem zweiten Meldung im Februar 2016 sind 3 Monate. Und wenn Sie sich anschauen, was täglich bei uns gehandelt wird an der Börse, und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe, also von Peter Mohn und mir, sehen Sie, dass an einem Tag irgendwas zwischen 100.000 und 200.000 Aktien gehandelt werden. Wir haben ausstehend 38 Millionen Aktien nach 39 Wandlung des Convertibles. Also haben wir hier etwas unter 1% der Aktien, die jeden Tag gehandelt werden. Und ich glaube, da müssten Sie jetzt letztlich die Aktionäre fragen, aber Sie können schon einen gewissen Prozentsatz jeden Tag kaufen. Und ich glaube, die 3 Monate innerhalb der Frist, Midea die 5% gekauft hat, ist jetzt für uns keine Überraschung. Und da gab es auch keinen Grund. Natürlich beobachten wir die sogenannten Flows in der Aktien, aber 5% innerhalb von 3 Monaten aufbauen ist jetzt nicht quasi ein Hexenwerk.
Aber Sie haben ja irgendwo, ich weiß nicht, ob Sie es im Geschäftsbericht gesehen haben oder ob Sie es vorhin erläutert haben, sich ja eigentlich ja sehr angenehm und positiv geäußert über den breiten Streubesitz. Der nimmt aber ab. Und das ist ja nicht in Ihrem Interesse offensichtlich, oder?
Ja, das liegt daran, dass eben immer mehr Aktien in Händen dieser 3 Aktionäre genau sind. Wir haben sogar durch die Wandlung der Wandelschuldverschreibung über 10% neue Aktien, die jetzt dazukommen in den letzten Monaten zusätzlich. Sodass dadurch eigentlich der Streubesitz steigen könnte, wenn nicht Aktionäre Pakete weiter aufstocken.
Noch eine Frage zu Midea. Sie haben gesagt, Sie sind so quasi in normalen geschäftlichen, operativen Beziehungen, aber sind Sie denn auch konkret in Gesprächen bezüglich irgendwelcher strategischen Footprints in China? Oder ist das noch nicht so weit? Geht das noch nicht?
Also wir haben unsere eigene Strategie, die Sie kennen, die wir bis 2020 auf 1 Milliarde wachsen wollen. Wir haben heute wir haben den Robotikbereich, Systemsbereich mit der Syslog neue Bereiche dazu bekommen. Wir haben eine ganz klare Strategie, wie wir rund um den Shanghai, den letztlich den östlichen Teil, weiter nach Norden, Süden uns bewegen, wie wir den Bereich 3C angehen, also den Bereich für Kommunikationsindustrie, wo wir ein Riesenpotenzial für robotikbasierte Automatisierung gehen. Das sind KUKA-Strategien und Midea. Natürlich haben wir Midea getroffen, es ist geziemt, ja als auch Großaktionär zu treffen, aber die Strategie ist eine reine KUKA-Strategie und wir überlegen heute, wie können wir als KUKA Midea bei der Automatisierung ihrer Produktion und Logistik weiterhelfen.
Ja, das haben wir eine Geschäftsbeziehung, aber ja. Midea könnte ja für Sie, für den wichtigen Wachstumsmarkt China, der ja eine wesentliche Säule für Ihre 2020-Ziele sind, könnte ja ein Door-Opener auch für andere Bereiche sein.
Das müssen wir sicher testen. Das müssen wir testen natürlich, wenn ich kann nur sagen, was wir heute haben. Also wir haben unsere eigene Strategie, die wird auf diese 1 Milliarde führen. Wenn wir Möglichkeiten sehen, mit Midea dieses Wachstum zu beschleunigen, ist unsere Pflicht, das anzuschauen und werden wir auch prüfen. Aber heute haben wir, wie gesagt, ganz klar, die Gespräche beginnen und wir sehen heute ein großes Potenzial, bei Midea selbst zu automatisieren.
Aber haben Sie denn die Absicht, in, sag ich mal, strategische Diskussionen einzugehen? Ich spreche jetzt nicht von Lieferung von Anlagen einfach an Midea für deren Logistikzentren oder für deren Produktion, sondern strategisch irgendwie was zu machen. Ist das Ihre Absicht? Weil eigentlich passt das ja ganz gut, wenn Sie nicht einen großen chinesischen Konzern haben. Sie wollen weiter ausrollen in China, da drängt sich doch geradezu das auf, irgendwie strategisch gemeinsam was zu machen. Wollen Sie das?
Ich möchte eins hier vermeiden. Wir haben einen strategischen Plan, den Sie kennen. Wir wollen auf 4,5 Milliarden wachsen. Hier ist China ein wichtiges Thema. Wir sollten nur nicht die Aktionärstrukturdiskussion, die Sie anreden, mit einer Strategiediskussion vermengen. Wir haben eine ganz klare Strategie, wie wir in China wachsen wollen. Wenn uns jemand helfen kann, in China zu wachsen, ist es meine Pflicht und Peter Mohns Pflicht, dass wir das prüfen und sehen, kann ich in China schneller wachsen. Und genau das machen wir. Und natürlich, wenn es Gespräche gibt, wenn wir unsere Strategie damit beschleunigt sehen, dann werden wir das genau anschauen und letztlich nochmal um die Aktionärstruktur. Jeder Aktionär ist uns willkommen. Wenn jemand 10% aufbaut, sehe ich es erstmal als positives Signal, dass KUKA interessant ist und dass KUKA auch in China einen entsprechenden Namen hat. und sich Firmen und Unternehmen und auch Investoren für den Bereich Automatisierung, Robotik nachhaltig investieren. Und wir haben 3 Investoren, deswegen werden wir auch mit allen 3 sprechen und genauso wie wir auch auf Konferenzen letztlich mit kleineren Investoren sprechen.
Der Stefan Stahl meldet sich.
Oh, genau.
Medi. Ich habe noch eine Frage, die weit in die Zukunft reicht. Oh. Die Kanzlerin war bei Ihnen, Sie sind das deutsche Aushängeschild für Industrie 4.0, also eine Perle in Deutschland. Ist es rein theoretisch denkbar, dass so eine deutsche 4.0 Digitalisierung, Roboter, Automatisierungspelle irgendwann von einem chinesischen Mehrheitsaktionär geführt wird? Herr Loh berät ja auch die Kanzlerin, oder verbietet sich das per se?
Herr Stahl, Aufgabe von Peter Mohn und mir ist letztlich die KUKA in die Zukunft zu führen und die Technologien und die Chancen von KUKA am Markt auszunutzen und die Firma zu entwickeln. Ein Beispiel, wir haben das Thema 4.0, ist ja für uns ein ganz wichtiges Wachstumsthema, in dem wir nicht seit letztem Jahr investieren, sondern auch schon längerfristig. Wir haben letztes Jahr ein Büro in Austin aufgemacht, haben heute 10 Experten. Experten, die wir in Europa heute nicht bekommen, die uns helfen bei Data Analytics und bei solchen Themen. Wem wir deshalb aus USA kontrolliert werden, ich glaube nicht. Die Frage ist, ich glaube, wir haben eine Strategie, wo wir uns darauf fokussieren müssen, was kann ich in welchem Markt für den Gesamtkonzern KUKA entwickeln. Das heißt, wir werden auch mehr Data Analytics-Menschen in den USA haben, mehr Support in den USA haben. Wir werden gucken, dass wir in den Markt in China wachsen. Das ist unsere Aufgabe. Wer Aktionär ist, das muss letztlich wird der Markt mitentscheiden. Wir haben heute eine Firma Voith mit einer Sperrminorität und wir haben 2 Aktionäre mit über 10%. Und ich glaube von daher, das ist eine Diskussion, die ist heute hypothetisch. Natürlich, Sie haben gesehen, dass einige deutsche Firmen in den letzten Monaten, Jahren die Hände gewechselt haben. Das liegt aber nicht in unserer Hand, das liegt in der Hand des Marktes. Wir können nur das Beste für die Unternehmung machen, das ist unser Auftrag.
Darf ich daran eine sehr regionale Frage anschließen? Wie geht es weiter in Augsburg und Gersthofen mit den Mitarbeitern? Sie haben gesagt, starkes Wachstum auch in China. Profitiert davon auch die Region Augsburg-Bayern?
Ja, die Frau Stuber gibt mir natürlich die Mitarbeiterzahlen für uns alle hier. Wir haben Stand 31.12., da hatten wir 3.292, Vergleich davor bei 3.234 und wir hatten durch den Verkauf der HLS in Augsburg minus 169, also wir haben HLS etwas mehr Leute aufgebaut als durch den HLS-Verkauf ausgeschieden.
3.292 ja. Und 3.234.
Genau, und Sie müssen, HLS war minus 170.
170, vielen Dank.
Also natürlich profitiert eine Firma wie KUKA von dem Wachstum in Amerika und auch China. Und der Aufbau gerade in dem Bereich Entwicklung ist natürlich, wir bauen ja Produkte, globale Produkte, das heißt unsere Produkte, wir haben keine Zwei-Marken-Strategie, der Roboter ist, es gibt einen KUKA-Roboter, der wird global vertrieben, also profitieren wir auch von dem wachsenden Markt in China. Und ganz klar, die Region Augsburg und gerade hier KUKA in Augsburg profitiert von der globalen Struktur von KUKA. Und mit dem Mitarbeiteraufbau natürlich werden wir dort aufbauen, wo wir große Wachstumspotenziale sehen. Das heißt, weiter in Amerika, weiter in China. Und wir werden in Deutschland weiter unsere F&E-Kompetenz, unsere Entwicklung, Innovationskompetenz stärken, aber natürlich hier selektiver einstellen als an anderen Stellen der Welt.
Frau Dollinger vom Münchner Merkur hatte sich noch gemeldet.
Ja, ich habe noch 2 Rückfragen zu China. Sie haben vorher einen zweiten Standort angesprochen, den Sie eröffnen möchten. Wo soll das denn sein und wann und worum geht es denn da dann genau an dem Standort? Mhm. Und ich habe jetzt die Zahl nicht mehr präsent. Sie sagten vor, wie viele Roboter im vergangenen Jahr verkauft wurden weltweit. Wie viel gingen denn da nach China?
Ja. Zweite Frage ist einfacher. Wir haben über 21.000 Roboter verkauft. Davon sind ungefähr 5.000, also 20-25% in China. Und wir erwarten dieses Jahr natürlich auch da wieder eine starke Steigerung in den Stückzahlen aus China. Wenn man an einen zweiten Standort denkt, ist das natürlich ganz klar hier ein Bekenntnis zu China und auch natürlich, dass die Strategie hier aufgegangen ist. Wir bauen jetzt 5.000 Roboter. Wir haben die Kapazitäten in China weiter angepasst. Aber wir sehen, dass wir in den nächsten 2 Jahren uns darum kümmern müssen, dass wir einen weiteren Standort haben, weil wir sicher über die 10.000 kommen. Das hier ist eigentlich ein Signal an Sie, dass wir in China ganz klar weiter wachsen wollen. Mikuka ist ja sehr bekannt aufgrund der mittelgroßen und großen Roboter, also 90 bis 300 Kilo, Schwerlaster 500 Kilo und über eine Tonne. Wir haben in den letzten Jahren uns sehr verstärkt darum, den Robotermarkt im Mittel- und kleinen Segment gekümmert, also 6 Kilo Roboter. Und werden auch dieses Jahr zeigen, dass wir noch kleine Roboter bauen wollen und können. Und gerade diese kleinen Roboter gehen dann im Bereich 3C-Kommunikation, also mein Handy eingepackt, also die letztlich die Produktion von iPhones, Mobiltelefonen, wo wir ein Riesenpotenzial sehen. Und diese Roboter werden wir dann vor Ort bauen. Entweder wo die Lokalität heute ist in der Nähe oder wirklich dann näher bei den großen Kunden. Und das sind genau die Diskussionen, ich rechne nicht von 2 bis 3 Jahren. Und das wird relativ nah beim Kunden sein oder Shanghai.
Die erste China-Produktion ist ja noch gar nicht so alt. Ne?
Ist 2,5 Jahre alt.
Genau.
Das ist ja. Aber wie gesagt, wir sind heute schon auf 5.000 hoch und wir erwarten in den nächsten 2 Jahren, dass wir dann nah an die 10.000 kommen und dann werden wir für die kleinen Roboter, die letztlich ein großes Potenzial haben, uns entweder vor Ort noch einen weiteren Standort haben oder halt dann näher dorthin gehen für
die
Kunden.
Die 10.000 waren aber mit dem zweiten Werk, so hatten Sie das doch.
Das erste geht schon.
Und dann, wenn mit dem zweiten Werk, was kommt da für eine Kapazität dann zu? So hatte ich es eben verstanden.
Also das bestehende Werk, Entschuldigung, dann war ich nicht klar.
5.000?
Das bestehende Werk bauen wir heute 5.000.
Ja.
Das bestehende Werk hat eine Kapazität von 8.000 bis 10.000.
Okay.
Und hier sind wir in den nächsten 2 Jahren, wenn wir weiter wachsen, wie wir bisher gewachsen sind, werden wir hier gucken, wie wir uns weiter aufstellen wollen. Und deswegen ist das Thema zweiter Standort im Gespräch. Und der zweite Standort wird auch dann vornehmlich auf die kleineren Roboter gehen. Das heißt hier 6 Kilo und gegebenenfalls kleinere Roboter, die primär für den Markt für 3C-Kommunikation, also Handy-Automatisierung, unsere Strategie der letzten Jahre, wo wir uns verstärken wollen. Und dieser Standort wird in der Nähe von dem bisherigen Standort sein oder dort sein, wo wir die großen Nachfragen erwarten, das wäre eher im Süden von China.
Und das sind dann aber eben größere Stückzahlen.
Das sind Stückzahlen, das wären dann, genau.
Wäre das dann ab 10.000 aufwärts oder welche Dimension muss man sich da dann
stellen? Sag mal, der Markt für 3C, den wir heute sehen, ist ein Markt von 50.000 Roboter, den wir heute nicht bedienen.
Im Jahr?
Im Jahr. Kuka hat einen Marktanteil in den anderen Robotern von ungefähr 14-15%. Wenn ich einen einfachen Dreisatz mache, sind es also 7.500 Roboter in dem Markt heute. Diesen Markt haben wir aus der Historie, klar, sie von Automotive, mittelgroßen Roboter kommen, waren wir nicht drin. In dem Markt wollen wir es breiter aufstellen. Und deswegen sehen wir hier das Potenzial, dass wir auf diese Stückzahlen in den nächsten Jahren kommen wollen, um weiter zu wachsen.
Die decken Sie komplett neu ab?
Wir haben bisher zum Beispiel keinen 3-Kilo-Roboter. Wir hatten bis 2012 hatten wir keinen eigenen 6-Kilo-Roboter. Wir haben den Agilus auf der Automatica 2012 präsentiert. Wenn Sie die Zahlen für diesen Roboter haben wollen, die habe ich auch irgendwo dabei. Warte mal, ich hatte es heute Morgen noch gesehen gehabt, weil das war genau eine von den Themen, die ich Ihnen sage.
3.200.
Ja, also der Agilus, der 6-Kilo-Roboter, hat einen Markt von ungefähr 25.000, würde ich sagen. Und wir haben den in 2012 gelauncht und haben heute über 3.200 Roboter im letzten Jahr. Und diese Roboter hatten wir vor 2012 nicht, weil wir bis dahin, und das zeigt genau die Palette, also 6 Kilo, wenn auf der Hannover sehen, dass wir jetzt auf 3 Kilo gehen. Und also in der Gewichtsgrase runtergehen und Stückzahlen hochgehen.
Aber das heißt, bieten Sie den jetzt schon unabhängig von China an oder werden Sie mit der China-Produktion
Wir werden den dieses Jahr zeigen.
Okay. Ja.
Wir werden den in Augsburg, ist ganz wichtig, bauen auch. Und wir werden aber dann auch dort bauen, wo die großen Kunden sind, nämlich in Asien.
Sie bauen den 3-Kilo-Roboter in Augsburg.
Wir werden den auch in Augsburg bauen, ist ganz wichtig. Uns wichtig, dass wir in Augsburg bauen, aber letztlich die großen Stückzahlen werden dann in den nächsten Jahren voraussichtlich da sein, wo die Kunden sind und die sind heute hauptsächlich in Asien.
In dem zweiten Werk dann in China.
Also wir bauen die wir haben eine bestehende Produktion hier in Augsburg und da werden die aber eingebaut.
Hatten Sie, glaube ich, mit den anderen Produkten auch gemacht, das ist eine Blaupause gewesen, ne? Als Sie mit dem ersten Werk nach China gegangen sind, das sind so Blause vorgegangen, erst in Augsburg gebaut, getestet, ob wir ankommen und dann wupp, rüber nach China oder wie?
Das klingt alles ganz einfach.
Ja, aber ja relativ schnell. Ne?
Nein, also wir haben ja, wir wir haben ja 40 Jahre, 45 Jahre, 50 Jahre Robotik-Expertise und natürlich ist die Kollegen in Augsburg haben diese DNA natürlich über die Jahre auch natürlich bei sich drin. Deswegen haben wir die Roboter-Bauexperten natürlich in Augsburg und wir haben das Werk aufgebaut. Die Kollegen wurden geschult. Die Kollegen bauen heute auch letztlich auf den Vorlagen oder auf den Vorgaben von Augsburg die gleiche Qualität. Und wenn wir neues Produkt in den Markt bringen, nutzen wir die Chancen, die wir in Augsburg haben, nämlich diese 40, 50 Jahre KUKA-DNA, um das Produkt aufzurampen oder wie nennt man es auf Deutsch, also letztlich hochzufahren. Und dann, wenn wir entsprechend Stückzahlen erwarten, wir aus Asien und deswegen wird dann die Produktionserweiterung in Asien stattfinden.
Der Herr Auerbach und die Frau Breisinger hätten auch noch Fragen, wenn ich mal überleiten darf.
Was bedeutet das für das Personal? Sie bauen Personal auf in Nordamerika, in China und am FE. Aber können Sie nochmal aufschließen, wie viel es jetzt bis jetzt war und was Sie in Zukunft damit dann vorhaben?
Kann ich neu starten? Ich meine, Personalaufbau ist ja, wenn Sie jetzt so 2014 und 2015 vergleichen, ist ja die Personalveränderung einmal durch die Verkäufe. Also Sie haben HLS und Schwarzmark haben wir verkauft. HLS waren die 170 in Augsburg, dann nochmal ungefähr 100 in Vietnam, also 250, 300 Mitarbeiter. Und wir hatten 500 in Schwarzenberg, also letztlich in der Nähe von Chemnitz, Leipzig da drüben. Also knapp 800, 900 Leute. Die sind raus. Entsprechend haben wir in Augsburg in Entwicklungskapazitäten investiert und wir haben investiert in Service-Mitarbeiter, die ja sofort produktiv sind. Das sind die beiden Schwerpunkte eigentlich in Deutschland. Service, unmittelbares Geschäft und F&E, Innovationskraft. Das sind die beiden Themen für Deutschland. Wenn ich nach China schaue, natürlich sind wir in China schon jetzt mit 400 Millionen Umsatz, 420 und 1100 Mitarbeitern sind wir von 2009 40 Millionen auf 420, also entsprechenden Hub. Und wir sehen natürlich, dort brauchen wir viel mehr Vertriebsmitarbeiter. Die Organisation wächst. Sie brauchen entsprechende Strukturen, dass sie auch dort hier mit unserem Hub-Konzept, das heißt, wir brauchen hier einen Standort, dass wir von heute 400 Millionen auf 1 Milliarde gehen. So groß wie die KUKA 2009, dann in China. Und das bedeutet natürlich auch Kompetenzen im Bereich Finanzrechnungswesen, im Bereich IT, im Bereich HR. Das gilt es aufzubauen, dass wir dann dort drüben auch als eine KUKA stehen und dass wir drüben auch von dem Wachstum partizipieren. Also werden wir in Asien und in China uns weiter ausbauen. Was ich für China gesagt habe, gilt etwas kleiner auch dann für Taiwan, gilt für Korea ein wachsender Markt und gilt auch für Malaysia und andere Märkte. Aber China ist so ein bisschen der Hub für Asien. In USA sind wir sehr stark, wir haben über 1 Milliarde Umsatz in USA, also 1,1 Milliarden, wenn ich die Zahl nochmal rausholen kann. 1 Milliarde 35, 34% vom Umsatz. Ich glaube, es zeigt auch letztlich die gute Austarierung. Wir müssen jetzt noch in Asien auf 1 Milliarde kommen und dann haben wir das Ziel eigentlich ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Da wollen wir eigentlich hinkommen, wobei Europa stärker sein wird als ein Drittel, um das vorwegzunehmen. Aber hier, da wollen wir hin und deswegen in USA, auch mit dem Kauf von Swisslog, müssen wir auch hier gucken, dass wir die Strukturen, wir haben über 1 Milliarde Umsatz. Wir müssen die Strukturen haben, dass wir auch dort Finanz, Rechnungswesen, IT, eine KUKA-Welt haben. Und damit schaffen wir Effizienzen und auch dann können die Kollegen, wenn wir neue Kollegen haben, die können sich eindocken in unser System und haben dann das KUKA-Look and Feel. Und diese Struktur gilt es nachzuziehen. Das Wachstum der letzten Jahre, dass wir es in Strukturen abbilden, um weiter zu wachsen.
Haben Sie jetzt ein Drittel, ich muss leider nachfragen schon wieder, weil ich den Begriff schütze, ich bin heute ein Drittel, also Asien, China, USA oder Nordamerika und Europa. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Sie, also wir haben heute...
haben deutlich über 1 Milliarde, weil Sie wollen ja nicht 4 Milliarden.
Also wir haben...
Oder haben Sie jetzt Swisslog ausgerechnet?
Nein, ich hab gesagt, also heute, wenn Sie auf das Chart sehen, haben wir in Nordamerika 34,9%, das ist etwas über ein Drittel.
Jo. Das heißt...
Das heißt, dass wir in China wollen wir wachsen auf über 1 Milliarde. Das heißt, wir wollen in Zukunft, das Ziel war ja mit den 4 bis 4,5 Milliarden, dass wir auch gleichverteilter in den Regionen sein wollen. Das heißt, wir erwarten ja in den USA weiteres Wachstum und wir erwarten in China weiteres Wachstum.
Okay, ja? Also dass wir dann bei 1,5 Milliarden ungefähr in die jeweilige Region sind, wenn Sie die obere Kante erreichen.
Es gibt ja gewisse Zielkorridore, wo ich hin möchte. Ich meine, das können Sie das natürlich genau runterbrechen. Mir geht es nur darum, dass wir, glaube ich, heute eine gute Ausgangssituation in den USA haben und ein Wachstumspotenzial in China. Die beiden Märkte wachsen. Und natürlich wollen wir in den Regionen breiter diversifiziert sein, das heißt in diesen Regionen wachsen und in Europa stabil bleiben. Wenn Sie rechnen, 1 Milliarde und 1,4, dann haben wir also 1,5 Milliarden Europa heute. Und Europa sehen wir, dass wir über Innovation wachsen. Europa müssen wir über Technik, über neue Chancen, über Automatisierungslösungen, über 4.0 wachsen. Und die Geschwindigkeit in Europa sehen wir heute geringer als die Geschwindigkeit in Amerika und China. Und vor diesem Hintergrund kann die Gleichung aufgehen, dass wir mehr ein Drittel haben, wobei ich natürlich in Europa stärker wachsen möchte als ein Drittel. Ja? Da das nicht missverstehen.
Frau Preisiger, schnell.
Wenn Sie von General Industry und dem kräftigen Wachstum sprechen, denken Sie da vor allem an 3C-Industrie oder gibt es noch andere Branchen, die in diesem und in den nächsten Jahren kräftig wachsen sollen? Und Auto ist mir ein bisschen kurz gekommen dieses Mal. Vielleicht könnten Sie uns einfach in den drei großen Regionen Überblick geben, wie das Geschäft läuft. China, Europa, Amerika. Und wenn Auto dieses Jahr stagniert und General Industry wächst, dann verstehe ich trotzdem nicht, warum der Ausblick so vorsichtig ist. Ist es eher ein rechnerischer Effekt oder gibt es der Effekt für den Investitionen oder ist das insgesamt verhaltener, was das Geschäft angeht, wenn die Marge sinken soll? Und auch nochmal zu den Großaktionären, vielleicht könnten Sie zu den bisherigen Großaktionären uns verraten, die ja auch jeweils strategische Einflussnahme angekündigt haben, ob die das so auch wahrgenommen haben, sprich ist die KUKA-Strategie immer eine KUKA-Vorstandsstrategie oder wurde das von den Großaktionären, von den bisherigen Großaktionären so schon beeinflusst? Und es gibt immer wieder das Gerücht, dass auch Siemens interessiert wäre, bei Ihnen in größeren Stil einzusteigen. Gab es denn da in letzter Zeit irgendwelche Avancen?
Willst du mal anfangen?
Ja, fange ich an. Also, welche Bereiche sind Wachstumsbereiche in der General Industry? Natürlich die 3C, wie wir sagen, also diese Communication Devices, das wird sicher ein Markt mit sehr großem Wachstumspotenzial sein. Der Markt, den sehen wir und viele Analysten als größeren Markt in einigen Jahren als der Automotive-Markt für Robotik. Und dann natürlich Aerospace ist ein Bereich, den wir bei Systems als Wachstumsfeld sehen, neben dem Autobereich. Wir haben letztes Jahr über 160 Millionen Umsatz schon im Flugzeugbau gemacht und dort können wir unsere Vorteile ausspielen, dass wir neben dem Roboter und dem AGV, also dem fahrbaren Untersatz für den Roboter, also mobile Robotik als neuen Trend, den wir liefern können für die großen Kunden, auch dann den Endeffektor für Nieten und Bohren haben und entsprechend auch die Integrationsleistung über die Systems anbieten können. Dass wir dort unsere ganzen Kompetenzen, die wir bei KUKA haben, Integrator, Anlagenbauer, mobile Mobilität über die Swisslog und eben Robotik kombinieren können und dem Kunden eine einzigartige Lösung darstellen können, das sollte auch für die Marge ein zukunftsträchtiges Feld für KUKA sein, aus Margensicht. Dann aber auch Consumer Goods sehen wir als Wachstumsbereich in der Robotik, wo wir viel mehr als in der Vergangenheit mit großen Kunden, die weltweit aktiv sind, sprechen und da eben wieder ausspielen können, dass wir in allen Ländern auch die Logistiklösungen oft anbieten können, also im Bereich Consumer Goods. Das sind dann Firmen wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestlé, um nur einige zu nennen, wo wir automatisieren können. Dann natürlich...
Entschuldigung.
Ja.
Die sind schon irgendwie.
Sind schon, aber wir können das noch auf globale Füße stellen. Und natürlich auch die Logistik und der Healthcare-Bereich. Ja. Dort haben wir auch Wachstumsaspirationen für zum Beispiel den Logistikbereich von 7-8% per annum, hatte Till Reuter eingangs genannt, sehen wir großes Potenzial eben auch in Industrie 4.0 natürlich weiter zu wachsen auf dem Shopfloor und auch im Warenlager.
Vielleicht ganz kurz ergänzen, ich meine, der 3C-Bereich, den haben wir angekündigt. Wir sehen heute diesen 3C-Kommunikationsbereich, dass ungefähr in China 8 Millionen Menschen arbeiten. Die 8 Millionen Menschen, davon sehen wir gerade unter Studien, dass ein Drittel der Tätigkeiten sind repetitiv. Also ich mal 30% rechne, jetzt 2,4 Millionen Menschen, glauben wir, dass wir einen Faktor 1:3, 1:4 haben für eine Roboterpopulation, also das Potenzial der Automatisierung. wie der Peter Mohnka, sehen wir hier, dass bis zu 400.000 bis 500.000 Roboter für diesen Markt über die nächsten Jahre automatisiert werden kann. Neben den Bereichen, die er gesagt hat, mit letztlich Consumer und in anderen Bereichen, der Bereich E-Commerce. Wir haben letzte Woche, vor zwei Wochen war die Logimat in Stuttgart, eine Logistikmesse, und die haben wir auch gezeigt, das Zusammenspiel von Logistik und Produktion. Es gibt hier zwei große Themen, die automatisiert werden. Das eine, sie haben große Regalsysteme, und heute müssen die Menschen bei den bekannten großen Logistikfirmen im Regal rumlaufen, letztlich die Produkte holen. Das ist das Goods to Person, also der letztlich vom Regal zu der Packstation. Das zweite Thema ist das Thema, das Produkt wird verpackt, bevor es verschickt wird. Und es sind zwei Schritte, dass wir sehen, dass ungefähr die Mitarbeiter im Lager bis zu 10 Kilometer am Tag laufen. Hier gibt es Lösungen von der Automatisierung, dass ich keine fixen Lager habe, sondern ich habe flexible Lager. Das heißt, das Lager wird von einem HV, also von einem mobilen Roboter, bewegt, und das Lager, das Regal fährt zur Packstation, und nicht der Mensch muss laufen, oder der Mensch läuft. Und die zweite Station ist letztlich das Verpacken, also das Monotone. Ich nehme ein CD, ich nehme ein Buch, packe es in eine Box rein. Das sind zwei große Themen, wo wir auch ein Riesenpotenzial, einfach um das auch plastisch zu machen. Und da gibt es ein Riesenthema in dem Bereich E-Commerce mit letztlich hier diese beiden Schritte, das Thema Rückführung von Gütern. Und hier sehen wir eigentlich, dass das Thema die Automatisierung sehr beschäftigen wird.
Dann vielleicht Autocapex noch, oder? Wir haben hier auf diesem Chart, sehen Sie unten rechts, das Autocapex für unsere vier größten Kunden. Das ist VW, BMW, Daimler und Ford. Und wir sehen das weiter wachsen in den nächsten Jahren, aber von 2015 auf 2016 eben nicht so stark wachsend. Also führt das uns zu unserer Guidance, dass wir sagen, im Autogeschäft, was die Hälfte unseres Umsatzes ausmacht, gehen wir von einem Wachstum zwischen 0 und 5% aus. Also weiter wachsend, aber nicht so stark wie in unserem anderen General Industry Geschäft.
Können Sie gerade mal die Regionen?
Genau, Regionen. Wir sind sehr optimistisch für Amerika, Nord und Süd. Da wird sehr viel investiert durch die großen Kunden General Motors, Chrysler und Ford. Sind da sehr gut aufgestellt, sind die Nummer 1 in dieser Region und sehen, dass dort eine Investitionswelle etwas später als bei den europäischen oder deutschen OEMs ist. Dort werden Kapazitäten ausgebaut oder modernisiert, weil viele Hallen oder viele Produktionsstätten schon sehr alt sind. Dort sind wir sehr optimistisch, Europa eher stabil, und China sehen wir auch weiteres Wachstum, und wir sehen dort auch, dass lokale OEMs auch weiter investieren, um zu automatisieren, damit dort nicht nur das Inland, sondern auch exportiert wird an Autos, dann von den lokalen Autoherstellern muss automatisiert werden, damit die Qualität steigert und auch die Kosten runterkommen. Und da sind wir gerne mit dabei.
Hat sich bei VW noch irgendeine Änderung ergeben? Wir hatten das Thema ja schon öfter, ob sich der Skandal auf Sie auch als Zulieferer auswirkt.
Beim VW ist einer unserer Partner, einer unserer größten Kunden. Wir haben mit VW ungefähr 200 bis 300 Millionen Umsatz pro Jahr, also heute etwas unter 10%. Vergangenheit war das höher aufgrund des tieferen Umsatzes, aufgrund des Umsatzmixes. VW ist Partner, wir arbeiten mit VW intensiv zusammen beim Thema Mensch-Roboter-Kooperation, auch Partner im Anlagen und Robotik natürlich. Wir beobachten das, aber sehen heute keinen großen Einfluss auf unser Geschäft. Beobachten das natürlich. Zum Thema Strategie. Also.
Kann ich noch zu kurz zur Marge, würde ich noch gerne kurz einen Satz Ihnen als Antwort geben. Die Marge, wir haben letztes Jahr, wie gesagt, schon Rekordmargen in allen drei Bereichen gehabt. Und wenn man dort diese Endkonsolidierung, den Verkauf der beiden Unternehmen rausrechnet, war KUKA bei 6,1% EBIT-Marge. Und wenn wir jetzt in der Guidance auf 5,5 gehen, dann sind wir, denke ich, immer noch sehr, sehr gut oder etwas tiefer als das Rekordniveau, aber trotzdem denke ich in allen Bereichen noch auf sehr hohem Niveau. Wenn wir dann eben sehen, dass wir vor allen Dingen in Industrie 4.0, wo wir sagen, das ist eine Chance für KUKA, die KUKA ergreifen will und wird, dann müssen wir, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir dann in solche Geschäfte investieren müssen. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass wir in der Guidance etwas tiefer sind, um diese 0,6%.
Ihr dritter Fragenblock, die Strategie macht der Vorstand. Seit 6 Jahren bin ich Vorstand, also 6,5 Jahren, seitdem mache ich die Strategie. Gemeinsam mit Peter Mohn, letzten letzten dreieinhalb Jahre. Und das ist auch ganz klar operative und strategische Aufgabe des Vorstands. Natürlich stellen wir die Strategie im Gesamtaufsichtsrat vor. Es gibt hier, Sie sehen unserem Geschäftsbericht, wie regelmäßig der Aufsichtsrat tagt. Wir haben eine Strategiediskussion im September. Dort bekommt der Aufsichtsrat unsere Strategie vorgestellt und kann die kommentieren. Aber es kann letztlich nur maximal genehmigen. Aber auch Strategie ist Aufgabe des Vorstandes.
Fließen aber nichts ein von den Aufsichtsräten oder von den Großaktionären in die Strategie?
Also die Strategie wird von uns gemacht. Ja. Wenn wir diskutieren Themen genauso offen wie hier auch. Wenn es interessante Ideen geben würde, prüfen wir die. Aber das ist ja unsere Prüfung und unsere Entscheidung, in welchen Bereich wir investieren. Und wenn Sie gucken, den Bereich in GI zu investieren, haben wir vor vier Jahren begonnen. 6-Kilo-Roboter, 3-Kilo-Roboter. Und die Aktionäre, die heute bei der KUKA investiert sind, haben ja eigentlich die Strategie der KUKA in den letzten 6-7 Jahren kennengelernt. Und die haben eigentlich in diese Strategie investiert. Und von daher sehe ich es auch als ganz klar, als Bestätigung unserer Strategie, weil die Kollegen der letzten, also Voigt, als auch Loh, als auch Midea, investieren in eine Strategie, wo ich sage, roboterbasierte Automatisierung, globale Firma und weiter Thema 4.0, also eigentlich eine Bestätigung unserer Strategie, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil die ja genau da rein eingekauft haben. Dass wir interessant sind, sehen wir am Aktienkurs, sehen wir an den Aktionären, aber zu einzelnen Namen will ich auch keine Stellung nehmen.
Herr Stahl hat ja noch eine Frage.
Eine letzte ganz kleine Frage zu dem Mini-Cooker, der 3 Kilo Lasten stemmen kann. Wie soll denn der heißen und welche Aufgabenbereiche hat der?
Herr Stahl, das war der Spannungsbogen zur Hannover-Messe.
Am 26. April wäre dann die Pressekonferenz, zu der Sie herzlich eingeladen sind.
Okay. Danke für die Frage.
Aber ich darf ihn Mini-Cooker nennen bis zur Hannover-Messe, oder?
Mini-Cooker.
Herr Köhn hat noch und ja, Herr Kronek.
Spannungsbogen wieder erfolgreich kaputt. Andere Fragen, 3 noch, mehr zum Protokoll. Einmal, was war der Umsatzbeitrag von Swisslog in 2015? Also,
620 Millionen.
Wie viel?
620.
620 Millionen. Dann haben Sie ja Investitionen angesprochen als Hauptbelastungseffekt für das Ergebnis 2016. Sie hatten beiläufig erwähnt, 20 Millionen mehr. Bezog sich das jetzt auf F&E? Gehen Sie dann auf 120 Millionen? Und wie werden die Investitionen insgesamt dann aussehen, damit wir mal eine Idee haben? Ich glaube, vorhin lief es so beiläufig, Sie haben eine zusätzliche Belastung an Investitionen von 30 Millionen.
Wir hatten vorher gesprochen gehabt, aber in dem Vortrag war es F&E.
20 Millionen,
mindestens 20 Millionen. Deswegen
auf 120.
Auf 120 und ein Teil wird ja dann, müssen wir gucken mit der Investition, ein Teil wird ja aktiviert. Also da müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht die Zahlen dann wirklich glatt ziehen, weil wir bei dem 120, heute 100 Millionen wird ein Teil aktiviert, also der Rest geht durch die P&L. Und dann muss man jetzt schauen, wie sich aufteilt. Wir haben nämlich vor 2015, Swisslog ist neu dazugekommen. Die genaue Aufteilung, die gehen wir bisher nicht raus. Das ist ein bisschen, also wir haben der Schwerpunkt kommt aus der Robotik. Ja, und in den Bereichen Systems und Swisslog sind dann kleinere Beträge, die aber letztlich in den letzten Jahren auch gesteigert worden sind, weil wir in der Swisslog ja auch mehr Produkte präsentieren werden.
Und bei den Sachinvestitionen dann? Also da kommt ja noch was dazu.
Wir sind damit drin. Wir haben eine Linie und wollen ungefähr 3,5% des Umsatzes investieren. Da sind Sachanlagen mit drin, aber eben auch die F&E. Aber der größte Teil unserer F&E mit ungefähr 80% geht sofort als Aufwand in die G&V.
Genau. Und das heißt also,
und diese Investitionen in Industrie 4.0 sind zum Teil eben G&V-wirksam und sofort aufwandswirksam. Sonst wäre ja die Marge nicht betroffen. Mhm. Deswegen geht ein Teil dieser Aufwendungen sofort in die Gewinn- und Verlustrechnung und verschlechtert das EBIT als Anfangsinvestition für diese Themen, wo wir mit viel mehr Investitionen in Software dann auch schöne Margen in der Zukunft erwarten und eben entsprechend ein Teil wird aktiviert.
Das heißt, Sie haben eine Zusatzbelastung von 20 Millionen.
Das wird mehr als 20 Millionen sein. Wir gehen davon aus, dass 20 Millionen in der G&V mehr sind, aber auch cash-wirksam ein Teil, den wir aktivieren werden.
Und abschließende Frage, dann bin ich aber auch endgültig ruhig. Ist das jetzt eine 2016 eine außerordentliche Situation? Gehen Sie nachher investitionsmäßig, F&E-mäßig wieder runter, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann? Das bedeutet aber, dass wir sozusagen diese Investitionsoffensive über 2016 hinaus in 2017, 18 hineinschleppen? Oder können wir für 2017 dann schon wieder mehr Dynamik im Ergebnis erwarten?
Sie kriegen die gleiche Antwort von beiden, von daher können Sie ganz. Frage ist, wer anfängt.
Ja, wir investieren, wie gesagt, um die 3,5% und wir haben so viele Ideen in der F&E, dass wir noch viel, viel mehr investieren könnten. Und solange wir diese Investitionen, diese Themen haben, zu automatisieren, dann werden wir auch weiter investieren. Wir schauen, jetzt aus Finanzsicht schaue ich immer auf den Return on Capital Employed, der liegt über 20%. Das heißt, wenn wir mit dem nächsten Euro mehr als 20% auf das Investment verdienen, dann denke ich, ist das eine tolle Investition, die auch dann den Wert, den Shareholder Value erhöht. Und deswegen werden wir, wenn wir weiter Ideen haben, wovon wir fest ausgehen, auch weiter in die Zukunft investieren. Und dann an 2020 gedacht werden, wenn wir jetzt an Produkten arbeiten, da rein investieren, auch in der Swisslog, wird das Wachstum sich nach hinten raus dann entsprechend weiter noch erhöhen.
Aber es gibt mittelfristig oder kurzfristig in den nächsten 1, 2, 3 Jahren eine Belastung durch höhere Investitionen. So wie Sie es heute mitgeteilt haben, wie die Märkte ein bisschen erschrocken haben, sich jetzt wieder erholt haben. Aber es ist keine Einjahresfliege, also, sondern es ist 2, 3 Jahre.
Ich möchte das vielleicht ganz kurz nochmal aus. Wir haben das Thema 4.0 vor der Tür. Wir hatten kurz gesprochen, 4.0, wir sind da mittendrin. Das ist kein Thema von 2 Jahren, das ist ein Thema von 5 bis 10 Jahren. Die Kuka aus der Vergangenheit hatte ihre Expertise und den Schwerpunkt im Bereich Mechatronik. 2009 hatten wir 200 Entwickler. 100 Mechatronik, 100 Software. Heute haben wir 100 Mechatronik, 400 Software, über 400. Das heißt, die Expertise von der Kuka ging neben der Mechatronik in den Bereich Software rein. Der Bereich jetzt 4.0 bedeutet, dass wir noch mehr Software und IT-Expertise haben. Das heißt, wir werden in der Entwicklung nah an die 1000 Leute in den nächsten Jahren kommen, und zwar Mechatronik, 100 bis 150, die bauen die Roboter von 3 Kilo bis 6 Kilo bis 1,3 Tonnen, letztlich das Basisprodukt. Entsprechend mehr Software-Leute, die wir heute wahrscheinlich auf einer vergleichbaren Zahl wie heute, 400 bis 500, und die neuen Expertisen, die Data Analytics, die Experten, die das Thema IT in der Software widerspiegeln lassen, die werden wir, wie in Austin, Texas gezeigt, aufbauen. Und deswegen wird es eine nachhaltige Investition sein. Und wir gehen davon aus, dass diese nachhaltige Investition auch natürlich EBIT accretive ist. Das heißt, die Investitionen in das Thema Software und IT werden Sie in den nächsten Jahren sehen, dass wir daraufhin eine höhere Marge erwirtschaften wollen. Also ja, höhere Aufwendungen, die sich aber auch dann im höheren EBIT widerspiegeln sollten. In den nächsten Jahren.
Beispiel, wir haben jetzt angefangen, letztes Jahr relativ stark in neue IT für den PLM-Software, für Systems, in den Prozess- und Projektbegleitung zu investieren, haben wir über 10 Millionen investiert in 2015. Das wird dieses Jahr nochmal um 5 Millionen sich erhöhen. Und da werden wir 2018 erste sehr große Rückläufe in Effizienzsteigerung erwarten, bis zu 1% mehr EBIT-Marge aus diesem Investment in der Systems. Und so kommen über die verschiedenen Investment dann entsprechend Margensteigerungen oder auch mehr Umsatz durch neue Produkte, die in den Markt gehen.
Herr Kronig, war Ihre Frage beantwortet?
Ich habe noch eine Frage zu den Investitionen. Jetzt nochmal fürs Protokoll, wie hoch waren denn nun die Investitionen 2015 und wo wollen Sie da hin? Und die Investitionssumme, worauf bezieht die sich jetzt? Auf die Sachinvestitionen, können Sie das nochmal ein bisschen aufgliedern? Ersatzinvestitionen, Erweiterungsinvestitionen, so übliche BWL-Fachjargon.
Genau, wir sehen hier, ich hatte es anfangs angesprochen, auf der Seite 12, ziemlich in der Mitte die Investitionen, und das waren 107 Millionen. Im letzten Jahr.
Okay. Wie hoch war die Investitionsquote 2015? War die auch so bei 3,5%?
Ja, die lag also dann einfach 107 durch 2,966.
Also 3,5%
sind ungefähr 3,5%. Wie gesagt, lagen wir da eigentlich in line. Ja. Und das soll dieses Jahr auf um die 130 Millionen sich erhöhen. Das sind aber nur die Investitionen, die aktiviert werden. Mhm, wir verstehen aber auch investieren in Industrie 4.0, wenn wir solche Sachen nicht direkt aktivieren, die Voraussetzungen für Aktivierung nicht erfüllen, dann geht das in die G&V und das sind trotzdem Investitionen in das zukünftige Geschäft.
Okay.
Vielleicht, um das klarzustellen, ich glaube, das ist ein Thema, was immer speziell ist. Bei diesen 107 sind, glaube ich, ungefähr 15 bis 20 Millionen, die haben wir ausgewiesen, Aktivierung von F&E. Das mal ein bisschen, 22
Millionen hatte ich.
22, das heißt 107 bis 22, also 85 in Sachanlagen und Erweiterung und so weiter. Aber insgesamt F&E investieren wir, geben wir aus, vielleicht so rum, 100 Millionen. Deswegen ist die Zahl gleich nicht so, dass Sie dann hier die Zahlen hier letztlich hier im Zusammenhang anders zusammenlegen. 100 Millionen F&E, davon knapp 20 Millionen aktiviert. Die sind hier zu sehen und der Rest ist Erweiterungs- und Investitionen auch in unser Entwicklungszentrum in Augsburg. Mhm. Wie wir's?
Und den genauen Aufriss, den sehen Sie im Geschäftsbericht auf Seite 96.
Genau.
Da steht, wie viel in Sachanlagen, wie viel in F&E,
ja.
Grundstücke, unser neues Gebäude und so weiter investiert.
Genau.
Herr Breu wollte auch noch eine Frage stellen.
Im Zusammenhang zum Free Cashflow, wo liegt denn da so nach Ihrer Ziele nach dem Free Cashflow 2020?
Der Free Cashflow sollte sich ganz grob geschätzt ungefähr auf EBITDA-Level bewegen, weil wenn wir entsprechend die D&A, also Depreciation and Amortization aus dem EBIT rausrechnen, diese Cash-unwirksamen Abschreibungen, dann sind wir grob auf dem Niveau von Free Cashflow. Wenn man jetzt nicht Vorratsaufbau und Forderungsbewegungen da jetzt mit berücksichtigt, wird das dann entsprechend auf dem Level von EBITDA sein. Und das wird um die 10% von unserem Umsatz in 2020 sein. Und den hatten wir zwischen 4 Milliarden und 4,5 Milliarden avisiert.
Eine kurze Frage, wie viele Roboter hatten Sie 2014 verkauft?
19.200.
Sind Sie dann stärker gewachsen als der Markt?
Relativ in line mit dem Markt. Die Marktzahlen gibt es noch nicht. Denke, dass das in line mit dem Markt war.
Danke.
Vielleicht eher etwas stärker.
Gibt es noch weitere Fragen?
Gut, dass wir frei haben, genau.
Wann sonst, wenn nicht jetzt, Herr Köhn? Dann bedanken wir uns, oder Herr Stahl, Sie schauen nochmal. Nee. Okay, dann bedanken wir uns für die vielen Fragen und die Diskussion. Den Hinweis haben wir schon gegeben. Die nächste Pressekonferenz auf der Hannover Messe am 26. April sind Sie alle herzlich eingeladen. Und ich glaube, am 25. April können Sie auch noch mal ins Internet schauen. Ich glaube, unser Marketing hat da noch mal ein Filmchen produziert. Da ist der Teaser, glaube ich, mittlerweile auch online. So viel als Hinweis von mir. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie noch bleiben für einen kleinen Snack draußen. Vielen Dank.
Vielen Dank.